Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir wollen das Thema Festivalgeschichte jetzt noch weiter vertiefen mit Andreas Kötzing, Filmjournalist und Filmhistoriker. Er forscht auch speziell zu Filmfestivals und ihrer Geschichte. Er hat vor einigen Jahren seine Doktorarbeit über die Rolle von zwei deutschen Festivals im Kalten Krieg verfasst, nämlich zum DOC Leipzig und den Oberhausener Kurzfilmtagen. Guten Tag, Andreas Kötzing.
Hallo. Die Geschichte des Festivals ist in diesem Jahr ein wichtiges Thema auf der Berlinale, nicht nur wegen des 70. Jubiläums, sondern auch wegen der neuen Dokumente zur NS-Verstrickung des Gründungsdirektors Alfred Bauer, die erst kurz vor dem Festival bekannt geworden sind. Es gab in diesem Kontext auch Kritik an der filmhistorischen Forschung, die den Fall von Alfred Bauer bislang nicht wirklich wahrgenommen hat. Täuscht der Eindruck jetzt oder haben Filmfestivals in der filmhistorischen Forschung bislang tatsächlich eher eine Nebenrolle gespielt?
Na, sie haben zumindest nur unter einem bestimmten Aspekt eine wichtige Rolle gespielt, nämlich dann, immer wenn es darum ging, zu Jubiläen die Erfolgsgeschichte der Festivals nachzuerzählen. Dass kritischer Festivalgeschichte tatsächlich auch von Historikern und Historikerinnen betrieben wird, ist eine Entwicklung, die erst in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren ungefähr angefangen hat. Speziell in Deutschland. Also als ich damals meine Doktorarbeit geschrieben habe über Leipzig und Oberhausen, haben viele Historikerkollegen noch geguckt, Filmfestival, warum schreibt man denn über so etwas, warum nicht über etwas viel staatstragenderes oder politisch relevantes? Ich fand das damals schon sehr spannend, so ein Filmfestival zum Anlass zu nehmen, um mal zu gucken, was passiert da eigentlich im Hintergrund, politisch, wirtschaftlich, gerade die ganzen diplomatischen Beziehungen, die da auch stattgefunden haben im Kalten Krieg. Und international ist das tatsächlich schon etwas länger ein Thema. Also es gibt eine Online-Plattform, die heißt filmfestivalresearch.com tatsächlich, wo es eine Bibliografie gibt zur Filmfestivalforschung. Und man wäre echt erstaunt, wenn man da drauf schaut, wie viele hunderte von Studien es gibt mittlerweile international zur Bedeutung von Filmfestivals, nicht unbedingt nur zur Historie, sondern auch natürlich stark aktuelle Forschungen zu Diversität, zur Programmgestaltung, zur politischen Implikation. Aber in historischer Perspektive ist es ein neues Phänomen und da liegen auch noch spannende Geschichten zu entdecken, ganz jenseits von Alfred Bauer und der Berlinale. Es gibt ja ganz, ganz viele Festivals, wo es durchaus Sinn machen würde, mal stärker in die Geschichte dieser Festivals hineinzuschauen und zu gucken, welche politische, kulturelle, gesamtgesellschaftliche Rolle haben die eigentlich gespielt.
Ja, gerade eben in dem Stück vorab hat man ja schon gemerkt, wie viel deutsch-deutsche Geschichte auch die Berlinale alleine verhandelt hat. Welche Gründe gibt es dafür, dass insbesondere die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe der Festivals bisher kaum näher erforscht wurden?
Ja, das rückt den Blick natürlich ein bisschen weg von dem Glamour und vom roten Teppich und von dem, was normalerweise immer als Aushängeschild der Festivals erzählt wird. Es ist ja leicht, eine Festivalgeschichte anhand der großen Erfolge, anhand der Filme zu erzählen, die die Preise gewonnen haben, anhand der Stars, die da gewesen sind. Aber den Blick hinter die Kulissen zu wagen, zu schauen, was ist da eigentlich tatsächlich passiert, wie hat auch die Politik Einfluss genommen auf bestimmte Abläufe, auch gesteuert über finanzielle Lenkungsmechanismen. Ne? Nicht alle Filmfestivals sind gleichermaßen gefördert worden von der Bundesregierung. Oberhausen musste zum Beispiel immer ganz, ganz stark um Geld kämpfen, weil die als linkes Festival verschrien gewesen sind. Da sind wir dann schon sehr, sehr nah an den politischen Implikationen, die dabei eine Rolle spielen. Und wenn du speziell fragst, woran liegt's, ne? Es muss auch erstmal die Möglichkeit geben, an die Akten ranzukommen und tatsächlich schauen zu können, was ist denn da an Sachen im Hintergrund gelaufen. Die Akten sind nicht immer öffentlich zugänglich, die landen nicht automatisch in einem öffentlichen Archiv. Also auch als Historiker braucht man erstmal einen Draht zum Festival und das Festival muss auch bereit sein, die eigenen Archive zu öffnen und die Leute dort ranzulassen.
Sind denn die Festivals grundsätzlich bereit dafür? Wir kennen das ja von größeren Konzernen in Deutschland, die ja auch erst jetzt beginnen, ihre Geschichte, auch problematische Geschichte, aufzuarbeiten.
Ja, das käme dann tatsächlich immer auf den Einzelfall an. Ne? Wer möchte gerne welchen Teil seiner Festivalgeschichte auch wie kritisch beleuchtet haben? Da machen Festivals, glaube ich, keine Ausnahme von anderen Institutionen, die auch immer sich ein bisschen schwer damit tun, die Wunde zu suchen in bestimmten Teilbereichen. Aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Historiker, da stärker nachzufragen und darauf zu pochen, dass man das Material gern sehen möchte und dort auch nachzufragen. Ich hatte in Oberhausen damals zum Beispiel überhaupt keine Probleme. Das Festival hat ganz bereitwillig gesagt, hier ist unser Archiv, da kannst du ran, such dir die Sachen, die du brauchst. Und arbeite damit. Und vielleicht muss man auch tatsächlich bei der Berlinale noch den Schritt wagen, dass auch die Möglichkeit, an den Archivalien zu arbeiten, ein Stückchen weiter geöffnet wird.
Schauen wir nochmal speziell auf den Fall Alfred Bauer. Da erschien ja der Artikel in der Zeit vor ein paar Wochen, in dem neue Dokumente ausgewertet wurden. Und da war die Empörung sehr groß, nicht nur über die NS-Verstrickung von Bauer, sondern auch darüber, dass dies jahrelang keinem Historiker aufgefallen war, sondern einem Hobbyforscher, der kam und hat die entsprechenden Dokumente ausgewertet und hat es dann eben an die, also der Zeit nahe gebracht. Warum war das vorher nicht bekannt?
Ja, ich muss ein kleines bisschen korrigieren, weil es ist tatsächlich nicht so, dass das völlig unbekannt war. Es gibt Studien, in denen tatsächlich Details auftauchen, die jetzt in dem Artikel in der Zeit als ganz neu dargestellt werden. Bei Felix Müllers Arbeit zum Beispiel über Josef Goebbels und seine Arbeit als Filmminister findet man den Hinweis, dass Bauer in der Reichsfilmintendanz gearbeitet hat. In einer Studie aus den 70er Jahren von einem Historiker, Filmhistoriker Wolfgang Becker, Film und Herrschaft, taucht sogar das Zitat auf, er sei ein eifriger SA-Mann gewesen. Zwar nur in einer Fußnote, aber das Wissen ist durchaus da gewesen und war, glaube ich, auch in bestimmten Fachkreisen präsent. Die spannende Frage ist, warum hat das keine öffentliche Empörung erzeugt? Was der Kollege dort jetzt und zusammen mit den Recherchen der Zeit gemacht hat, ist ja, die Sachen zusammenzubringen und sie dann an die Öffentlichkeit zu bringen. Diese Teilinformationen, die vielleicht auch vorher schon Eingeweihten bekannt gewesen sind, haben aber vorher nie dazu geführt, dass tatsächlich jemand mal gesagt hat, warum guckt ihr da nicht mal genauer hin, liebe Berlinale? Ihr vergibt hier einen Preis im Namen von Alfred Bauer. Und dann muss man tatsächlich die Frage an die Verantwortlichen stellen, warum habt ihr denn vorher nicht diesen Schritt gewagt, dort mal kritischer hinzuschauen? Also es stimmt nicht ganz, dass diese Informationen nicht öffentlich bekannt gewesen sind, sondern es ist eher die Frage, warum hat man nichts damit angefangen?
Aber soweit ich das verstanden habe, hat ja auch Alfred Bauer sehr aktiv an der Verschleierung seiner Geschichte dazu beigetragen. Er hat ja teilweise auch gelogen bei der Entnazifizierung. Und das war ja was, wo man dann doch schon mal ganz genauer in die Archive hätte gucken müssen.
Richtig, genau. Also diese Entnazifizierungsunterlagen von ihm, auch die Persilscheine, die er sich dort hat ausstellen lassen, das ist in der Tat etwas, was vorher in dieser Breite nicht bekannt gewesen ist und wo ich jetzt auch tatsächlich neugierig bin, was wir dort noch herausfinden werden. Es ist jetzt ja das historische Gutachten in Auftrag gegeben worden. Die Berlinale hat schnell und, wie ich finde, sehr richtig darauf reagiert, sofort zu sagen, wir gucken da jetzt genauer hin und wir wollen das vor allem von externer Seite beleuchten lassen. Nicht wir machen das selbst, sondern wir holen uns da Unterstützung von außen. Und jetzt bin ich auch tatsächlich neugierig, mit welchen Ergebnissen, neuen Erkenntnissen man dann noch rechnen kann. Weil ich persönlich weiß es aus eigenen Recherchen zur Reichsfilmintendanz, dass die Unterlagen, die vorhanden sind, sehr bedingt nur einen Einblick darin vermitteln, welchen konkreten Handlungsspielraum denn die einzelnen Mitarbeiter hatten. Und das ist ja jetzt die eigentlich spannende Frage. Was hat er denn damals gemacht, was jetzt jenseits der Tatsache über die ganzen Mitgliedschaften in diesen Institutionen hinausweist? Also wo ist seine konkrete Einflussmöglichkeit gewesen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage für dieses Gutachten, was da jetzt erstellt werden soll und wo man dann tatsächlich auch mal noch mal genauer hinschauen muss. Was ist tatsächlich auch dann nach 1945 mit ihm passiert, dass die Leute damals so kategorisch weggeguckt haben? Und wir wissen eben leider, dass er da nun weiß Gott keine Ausnahme war. Karrieren wie die er gemacht hat, sind in ganz, ganz vielen Bereichen der jungen Bundesrepublik damals gang und gäbe gewesen.
Die Geschichte der Berlinale wird auf jeden Fall weitergeschrieben. Andreas Kötzing sprach mit uns über die Berlinale und den Fall Alfred Bauer.